Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Morgen um 6 Uhr der Wecker schellt, man will ins Bad, schon besetzt. Man sucht im Wäschkorb sein T-Shirt, das hat ein anderer an. Oder man will das Bio-Erdbeerjoghurt aus dem Kühlschrank holen, schon gegessen. Das sind Szenen aus einer WG, einer Wohngemeinschaft, ob es tatsächlich so funktioniert und ob es auch schöne Seiten gibt. Das fragen wir nachher bei denen, die Erfahrung haben im WG-Leben. Der Treffpunkt befasst sich nämlich heute mit ganz verschiedenen Wohnformen. Wir haben nebst jungen Leuten auch Senioren zu Gast, die in einer Hausgemeinschaft leben. Bis um 11 Uhr, der Treffpunkt auf dem Eis mit der Ladina Spiess.
Miles. Seems like I'm traveling without an end. Just keep on following the signs. Driving home to you. Driving home to you. Till I'm in your arms where I belong. Driving home to you. I just passed Santa Tom, bound for Santa Fe. My mind is full of memories. Seems like a thousand years since I heard your voice whispering softly in my ear.
Driving Home, Doris Ackermann, da bei uns im Treffpunkt. 10 ab 9 ist es. Allein leben in einer Wohnung oder in einem Haus, das entspricht den meisten Leuten eigentlich nicht. Eigentlich. Aber manchmal hat man keine Wahl. Es ist einfach so, wegen der Lebensumstände oder weil die Partnerin oder der Partner fehlt. Wie auch immer, es gibt Alternativen zum Alleinleben. Zum Beispiel Wohn- oder Hausgemeinschaften. Zwei Gäste von heute Morgen, die sind in einer WG, in einer Wohngemeinschaft daheim in Zürich, Wipkingen, aber nicht etwa das zweite, sondern, was haben wir jetzt vorher zusammengezählt? 13 miteinander, 9 Jungs und ein Paar mit zwei kleinen Kindern, gemischte Wege also. Die Vertreter davon sind der Tobias Fluck und der André Braun, beide 25. Guten Morgen miteinander.
Guten Morgen.
Ist jetzt das eher früh gewesen für euch heute zum Aufstehen?
Gerade so normal.
Bei meinem Lebensstil ist es ziemlich früh.
Wir haben noch ein Red Bull serviert, das sollte also tiptop gehen. Tobias Fluck, warum leben Sie in einer Wohngemeinschaft? Was hat Sie dazu bewogen?
Ja, eigentlich bin ich halt eher ein spontaner Mensch und darum liegt es mir wunderbar gelegen, dass man einfach mit Menschen zusammen ist, mit meinen WG-Kollegen das Leben teilen. Ohne dass man da die ganze Zeit muss sich organisieren und abmachen und sich nicht mehr treffen, sondern dass das natürlich im Leben ist, weil ich einfach nicht gerne allein bin.
Was ist denn die Motivation von Ihnen, André Braun? Hat es vielleicht auch etwas mit den Finanzen noch zu tun?
Nein, es geht. Das würde jetzt auch noch andere Wohnungen gehen, aber vor allem ist das gewesen, als ich das Haus angeschaut habe, ist mir meine Internatszeit in Sinn gekommen. Und dann habe ich gemerkt, das war eine der besten Zeiten, das war nur ein Jahr. Aber man hat einfach jede Arbeit mit verschiedenen Leuten immer wieder Gemeinschaft gehabt. Und als ich durch das Haus gelaufen bin, habe ich gewusst, das wird da ähnlich sein. Und darum habe ich mich dann auch für das entschieden. Ja.
Also quasi für ein Internat, noch hoffentlich nicht so streng.
Nein.
Ein 10er-WG, das ist ja unglaublich, beziehungsweise eben ein 13er-WG. Ihr seid 9 junge Männer, die miteinander leben, ein Paar mit 2 kleinen Kindern. Wie geht das, das 10. miteinander unter einem Dach? Sie schauen einander noch an. Also, euch sieht man an, dass es euch gut geht. Ich nehme an, es funktioniert. Aber wie funktioniert das? Wie könnt ihr zusammenleben, das 10., ohne dass ihr dauernd Puff haben miteinander?
Ja, man muss halt lernen, dass man sich muss abgrenzen muss. Und einfach das dann auch zu respektieren vom anderen. Wenn noch zum Beispiel sehe ich, wenn jetzt der Tobi irgendwie am Arbeiten ist am Nachmittag, irgendeine Grafik macht oder so, und ich stürme in sein Zimmer und möchte mit dem anfangen reden, dann sehe ich, jetzt hat er den Arbeitsflow, und dann sage ich dann auch, hey, du bist am Arbeiten, und dann bin ich eine Minute in seinem Zimmer oder nicht einmal und lerne dann wieder. Und da gibt es viele so Momente, wo man sieht, hey, jetzt muss ich den anderen einfach in Ruhe lassen. Oder jetzt ist halt wieder Zeit, um irgendwie zusammen etwas machen oder so. Und dann funktioniert das schon.
Also Respekt ist etwas, was wichtig ist, zum wegetauglich sein. Was gibt es sonst noch, Tobias Fluck, so für Anforderungen, dass man kann sagen, ich bin wegetauglich?
Ja, ich würde sagen, Toleranz ist sicher etwas vom Wichtigsten. Und dass man in gewissen Bereichen nicht die dünnste Haut hat. Wobei ich so ein bisschen sehe, dass eigentlich alle so ein bisschen im Prozess sind, das halt so ein bisschen zu lernen. Dass man sich eben Sachen, wo sich vielleicht der ein oder andere wahnsinnig aufgeregt hat, wo er gerade eingezogen ist, dass auf einmal dann lernt, ein bisschen locker zu nehmen. Und wir haben natürlich unsere Strukturen und Sachen, wo wir eben probieren, uns daran zu halten. Und da muss man einfach manchmal können es auch zudrücken. Also.
Treffen ihr euch dann auch, also wenn ihr sagt, Strukturen, treffen ihr euch einmal in der Woche oder so miteinander, dass ihr einander überhaupt seht, weil sonst ist ja das wie ein Taubenschlag, oder? Innen, raus.
Ja, also wir haben 4 Wegetage im Jahr, wo wir den ganzen Tag eigentlich miteinander arbeiten. Da werden wir ein Projekt gemacht oder so, irgendwie im Garten, irgendetwas gebaut oder so. Und sonst haben wir 4 Wege arbeiten auch noch. Und das wechselt sich dann immer ab, der Wegetag und der Wegearbeit. Und somit, dann werden einfach Sachen besprochen, dass wieder der und der das Ämtchen nie macht, dass wieder im Gang seit 3 Monaten das komische Objekt rumliegt, wo niemand weiss, wem es gehört, und dass wieder die Kleider niemandem gehören, mal endlich sollten weggeworfen werden, und einfach so Sachen halt, ja.
Genau, auf das kommen wir dann auch noch zu reden, so die Freuden und Leiden von einer Wohngemeinschaft. Wir gehen über zu 2 anderen Gästen, die wir heute Morgen noch da haben. Sie sind schon ein bisschen älter, wie der Tobias Fluck und der André Braun. Es ist das der Peter Rohrbach, 69, bald schon, und die 63-jährige Katharina Küng. Sie wohnen in Bern im Haus Sein, in einer Hausgemeinschaft. Und jetzt ist das etwas anderes als eine Wohngemeinschaft. Was ist denn da anders, Frau Küng? Wohn- und Hausgemeinschaft?
Also, eine Hausgemeinschaft ist natürlich schon hat eine andere Struktur. Also, wir haben ja unsere eigenen Wohnungen, jede und jeden, der Mitbewohner ist. Und für mich war das ganz, ganz wichtig gewesen, weil ich bin wirklich ein Mensch, der einfach mal die Türen zutun können. Und ich habe auch einen Beruf, wo ich ständig mit Leuten mich auseinandersetze, also wirklich sehr intensiv. Und ich habe manchmal einfach, wenn ich von Arbeit heimkomme, dann muss ich einfach schnell durch den Gang schleichen und in die Wohnung und zutun.
Türen zumachen.
Also das ist für mich ganz, ganz wichtig. Ich glaube, das, was ich jetzt gehört habe, das würde ich nicht leben.
Und hätten Sie es auch nicht können als junge Frau? Ist das eine Charakterfrage?
Ich denke, das ist vielleicht schon einfach sehr individuell. Also ich habe jetzt einfach von mir schon noch das Gefühl, also ich kann mich schon anpassen und bin schon tolerant auch. Ja, das sagt man sich eigentlich gern, aber wie es dann wirklich im konkreten Fall das Leben wäre, ich kann mich schon noch aufregen, vielleicht auch von meinem Beruf her, an wirklich, wenn es dreckig ist und so, das würde mich dann schon recht stören.
Jetzt müssten Sie uns gleich noch verraten, was Sie vom Beruf sind.
Ich bin Pflegefachfrau.
Ah ja, fast das vermutet.
Ist einfach, oder mir ist geprägt und und ich denke, wir sind auch, wir sind sehr, sehr unterschiedliche Leute und sehr Individualisten auch. Und darum denke ich also, die Leute, die jetzt mit ihnen zusammen in diesem Haus wohnen, die sind sicher, haben auch gesagt, ich muss die Türen zumachen nochmal.
Wie sind ihr denn organisiert, Peter Rohrbach? Ist das eine Genossenschaft? Also die Jungen mieten ja einfach ein Haus, nehme ich jetzt mal an, und sagen, oder eine Wohnung und sagen, so, jetzt ziehen wir zusammen in eine WG. Wie habt ihr das geregelt?
Ja, wir sind eine Genossenschaft. Wir hatten eine Gruppe, die sich bildet. Die angefangen haben sich gelernt kennen im Verein andere Wohnformen, die solche Sachen propagiert. Und dann haben wir eine Gruppe vorbereitet mit einem Leitbild und haben nachher ein Inserat gesehen von einem Haus, das es passt hat. Auf das hin haben wir schauen. Ich kann ja nicht einfach als Gruppe ein Haus kaufen. Und haben wir eine Genossenschaft gegründet. Das Haus haben wir zwar nicht bekommen, aber kurz darauf haben wir das Haus, das wir jetzt haben, haben wir hier angeboten bekommen und haben uns dann schliesslich zuerst entschlossen, dort einzusteigen und das umzubauen. Also wir sind Genossenschaft mit Eintrag im Handelsregister und haben aber als kleine Genossenschaft den ganzen Umbau durchgezogen als Gruppe. Und mit der Zeit sind noch ein paar dazugekommen während dem Bau. Und zuletzt haben wir die letzten Wohnungen haben wir noch mit Inserat vermietet.
Es sind 11 Frauen, 4 Männer, ein Kind, das knapp 2-jährig ist. Also es ist nicht jetzt eine Seniorenhausgemeinschaft. Verstehe ich das richtig?
Es ist ursprünglich schon ein anderes altes Projekt. Aber wir wollen nicht nur ausschliesslich. Auch schon im Hinblick darauf, dass man später, wenn alle 80 sind oder so etwas, oder 90, was macht man denn? Also von dem her haben wir gefunden, wir müssen etwas haben, dass wir einen Aufbau haben, dass wieder ein bisschen etwas nachrutscht, oder? Dass man nicht durchgehend. Aber es ist schon im Prinzip gedacht, dass man ein bisschen selbstbestimmt das Alter kann verbringen kann. Möglichst lang kann daheim sein, dass man sich gegenseitig unterstützt. Das ist ein Hauptkriterium für die Sachen, die man kann.
Katharina Küng, die zwei Jungen haben erzählt, sie haben 4 WG-Tage und 4 WG-Abend im Jahr. Wie dürft ihr euch treffen, wo ja eben eigentlich ganz anonym könnte bleiben, wenn man einfach in die Wohnung schleicht und wieder raus? Wo habt ihr Berührungspunkte?
Also, das haben wir auch. Wir haben, ja, im Prinzip auch 4, ja. Du mit der ergänzen, ich habe vergessen. Es ist eben der, also wir sagen dem ein bisschen Suppenessen und es ist wirklich institutionalisiert am Samstag, ist aber absolut freiwillig. Es ist einfach jemand, der sich immer zur Verfügung stellt, das zu machen, die Suppe. Und da haben wir die wunderbarsten Rezepte schon vorgesetzt bekommen. Also das ist etwas, was für mich ganz etwas Wichtiges ist. Und eben auch die Freiwilligkeit. Und dann, ja, tut man sich einfach voranmelden, dass die Person ein bisschen weiss, wie viel und so. Und dann bleibt man vielmals eben noch sitzen. Und dann tut man wirklich ein bisschen, ja, einfach wir sind gerne dran, einander lernen zu kennen. Also ich glaube, das hört nie auf und es gibt immer wieder Überraschungen, dass man bei jemandem etwas entdeckt, was eben dann verbindet. Und das ist ein wichtiger Punkt. Und nachher haben wir auch vier Tage, wo wir einfach etwas zusammen unternehmen. Und wir haben zum Beispiel so, wir sagen eine Zeitreise, da geht man, also es tut das jemand organisieren und man macht eine Reise an seinen Heimatort oder also dort, eigentlich dort, wo man aufgewachsen ist. Und so lernt man einander auch kennen. Dann haben wir einen Kulturabend, sagen wir dem, und einen politischen Abend. Da haben wir immer wir haben über Palästina-Israel einen Abend gehabt mit sehr interessanten Gästen. Das tun wir organisieren. Und noch eben so eine Kulturabend mit Vorlesungen.
Ein Haufen Sachen, die sie miteinander machen, wo Überraschungen gibt, hat sie gesagt, Katharina Küng. Über die Überraschungen, die manchmal gut sind und manchmal eben überraschend, über das reden wir in ein paar Minuten.
By the firelight, I see her face before my eyes. Lady Rose, Lady Rose, oh Lady, my Rose, my Lady Rose. Lasting memories of the moment, of the time spent, how the days went. Lady Rose, shadows to the bright lights, from the dark nights to the sunrise. Lady Rose, Lady Rose, oh Lady, my Rose, my Lady Rose. By the firelight, I see her face before my eyes. Lady Rose, Lady Rose, oh Lady, my Rose, my Lady Rose. Lasting memories of the moment, of the time spent, how the days went. Lady Rose, Lady Rose,
das ist der Treffpunkt auf DRS1. Mittwochvormittag ist es. Das Zusammenleben mit der eigenen Familie zum Beispiel ist ja nicht immer leicht. Geschweige denn mit Leuten, wo man bis jetzt eigentlich noch nicht viel zu tun hat. Wer sich für ein Leben in einer Wohn- oder Hausgemeinschaft entscheidet, der muss eine rechte Portion Toleranz und Grosszügigkeit mitbringen und vor allem, er muss der andere die andere respektieren. Wir haben Leute da bei uns im Studio, die in einer Wohngemeinschaft leben, also in einem Haus mit verschiedenen Wohnungen, und wir haben Leute, die in einer Wohngemeinschaft leben, die alle im gleichen Haus quasi ein Zimmer haben und auch die Küche teilen miteinander. Katharina Küng und Peter Rohrbach, sie sind Senioren aus dieser Hausgemeinschaft in Bern. Haus Sein heisst das. Wenn es Konflikte gibt in dem Haus, wo ja auch genossenschaftlich geregelt ist, wie gehen ihr das an miteinander, dass es irgendwie dann auch wieder die Wogen geglättet werden? Es will gerade niemand etwas sagen. Frau
ja, also ich glaube, das ist einfach etwas, wo wir ständig fest dran sind. Weil wir haben jetzt schon festgestellt, es gibt immer wieder etwas, oder? Wo irgendwie nicht so läuft, wie man es gerne hat. Wo die einen stören, die anderen nicht. Und wir haben ja Haussitzungen, wie wir denen sagen. Das ist 6-wöchentlich. Ja. Also so plus minus, ja. Und dort hier wird natürlich schon eigentlich eben auch das Organisatorische, alles, was einfach ansteht, besprochen. Und dort hat man noch Gelegenheit zu sagen, wie es einem ganz persönlich geht, jetzt gerade im Moment. Und dann kommt ab und zu auch etwas raus, dass man merkt, ja, da ist etwas. Und wir probieren schon immer wieder miteinander halt auch zu reden. Wir haben Untergruppen, die verschiedene Sachen bearbeiten im Haus. Aber zum Beispiel, wer putzt, wenn und so. Und dann probiert man halt einfach immer wieder auch ein bisschen bilateral, also so im Gang mal drüber zu reden. Aber wir haben nachher einfach auch immer wieder, das ist so, das tun wir einfach immer wieder bestimmen, wenn und was für ein Thema, wo man wirklich eben über Kommunikation redet. Das war unser letzter Tag gewesen, mal einen ganzen Tag. Also so vom Vormittag bis in den Nachmittag rein, und das machen wir auch wieder. Und das ist eigentlich gängig so ein bisschen, ja, ein Thema, das halt da ansteht, oder?
Ich merke schon, das ist nicht nur eine Hausgemeinschaft, das ist auch eine Lebensschule, so wie das klingt, ja, oder? Dass das man immer wieder aufeinander muss zugehen und miteinander einen Weg muss finden, wie es bei euch in der WG, Tobias und André, bei was klebt es am meisten?
Was sind so Themen? Ich kann mich dem Thema Lebensschule nur anhängen. Ja, klopfen, ich glaube, manchmal klopft es einfach so ein bisschen im Inneren, wenn wieder mal Milch einfach im Kühlschrank rumklebt und ausgelaufen ist und halt stinkt. Oder mir persönlich, wenn einfach halt einer mal angefangen hat, sein dreckiges Geschirr einfach anzustellen und dann das so eine Kettenreaktion zur Folge hat, dass es einfach dann einen Berg gibt und dann, wo dann irgendwann weg muss.
Ja, also mir ist mein Schlaf relativ wichtig. Und ich kann mich gerne erinnern, dass vor ein paar Wochen hat der eine die WG-Mitbewohner gemeint, er muss ein bisschen zu früh vor meinem Fenster, dort hat es einen Tisch gehabt, und genau dort in meinem Zimmer war eigentlich mein Bett gewesen. Und er hat dann auf der Höhe eigentlich von meinem Ohr hat er angefangen zu bohren. Und worauf wir uns dann nachher im Garten angeschaut haben. Ich bin dann nachher einfach gepostet, weil ich gewusst habe, jetzt brauche ich ein bisschen Abstand. Und dann haben wir aber später wieder ein super Gespräch gehabt und es hat sich dann alles wieder, ja.
Eben, die regeln das dann auch miteinander. Es gibt dann nicht eine ganze Geschichte, die ganze WG betrifft. Dann regelt man das untereinander.
Ja, das wird eigentlich schon, ausser das sind jetzt irgendwie Sachen, wo der eine alle nervt. Dann wird es vielleicht dann schon erwähnt. Wir hatten mal so einen Katastrophen-WG-Mitbewohner gehabt. Der hat sich zum Beispiel absolut nie dran gehalten, dass nur duscht wird und kein Bad aufgelassen, wegen unserem kleinen Boiler. Und das war auch recht mühsam gewesen, wenn man dann am Nachmittag oder so hat wollen duschen und einfach das Wasser eigentlich immer kalt war. Ja.
Das ist bei Temperaturen wie heute schon okay, aber ja, im Winter genau. Nicht sehr angenehm. Also man muss wirklich viel im Gespräch bleiben, das merkt man jetzt bei beiden, ob Wohngemeinschaft oder Hausgemeinschaft. Jetzt haben wir eher so ein bisschen die negativen Seiten angeschaut. Was freut denn besonders Peter Rohrbach, wenn man in so einer Wohngemeinschaft ist?
Ja, es ist so, dass man eben quasi jederzeit jemanden findet, wo man ein bisschen mit dem reden kann. Gut, das ist bei mir jetzt, wo noch eine Frau auch noch hat, ist das ein bisschen weniger ein Problem. Aber ich sehe das bei gewissen Leuten einfach wirklich froh sein, wenn sie noch jemanden haben. Gerade jetzt die Pensionierten, wo man jederzeit jemanden findet. Was schön ist, dass man einfach in Eigenverantwortung etwas probiert zu machen. Dass einem nicht vorgegeben wird, sondern man probiert das irgendwie im Zusammenleben miteinander auszuhandeln. Und ich habe gerne einfach eine gewisse Autonomie, wo man eben so arbeitet und nicht unbedingt einfach von oben her diktiert bekommt.
Dass einem gesagt wird, was man muss machen, obwohl man sich ja auch an Regeln muss halten, oder?
Ja, natürlich, das ist schon so. Man muss eben auch gerne wir machen Sachen ab, oder? Wir haben sogenannte, wie heisst jetzt das? Ein Abkommen, Vereinbarungen, so und so machen wir das, wo man dann wieder in diesen Sitzungen zur Verfügung stellt. Wir haben Arbeitsgruppen, die gewisse Kompetenzen haben, die einen, die für das Putzen schauen, die anderen, die für technische Einrichtung schauen, eine Finanzgruppe, eine Gruppe Kontakt gegen aussen, eben wie zum Beispiel so etwas wie heute wo der Ansprechpartner ist für das. Wir haben verschiedene Gruppen, die ihre Teile haben und die sich dann wieder selber ein bisschen organisieren. Aber manchmal gibt es dann aus dem Zeug raus gleich Länge, umständliche Diskussionen. Oder es braucht einfach auch viel Zeit.
Aber das ist auch eine Entlastung, oder? Ja. Wenn man kann sagen, man kann es delegieren, die schauen dann schon. Nochmal zu euch zurück, die WG in Wipkingen. 9 junge Männer, ein Ehepaar mit 2 kleinen Kindern. Wenn jemand auszieht, wer bestimmt, wer reinkommt?
Ja, im Endeffekt muss das der Hauptmieter dann entscheiden. In der Regel tut er ein bisschen Rücksprache halten mit denen, die länger drin sind schon. Aber ich muss sagen, meine Erfahrung ist jetzt auch, dass man das nicht unbedingt gut kann sagen, was dann am besten funktioniert. Also manchmal ist jemand schon eingezogen und ich habe dann das Gefühl gehabt, ja, das ist aber ein sehr komischer Typ und dann aber den kennengelernt und im Zusammenleben ist das wunderbar gegangen und umgekehrt auch. Also da gehört so ein bisschen das Gamblen dazu. Ja.
Könntet ihr euch vorstellen, später mal in dieser Lebensform, wie jetzt der Herr Rohrbach und Frau Küng leben, auch noch zu sein? Also die Wohnform von einer WG oder Hausgemeinschaft auch im Alter oder wenn ihr erwachsen sind und Kinder haben, Familie, so zu leben, André?
Ja, das ist jetzt noch schwierig zum so sagen, weil also bis jetzt habe ich eigentlich immer gedacht, dass das WG-Leben einfach eine optimale Vorbereitung ist dann für die Familie und für die Ehe eigentlich. Weil man dann dort auch muss respektieren und so weiter und so fort.
Toleranz sein.
Toleranz und
zum
so.
Beispiel.
Ja, ich müsste dann schauen, wie das Familienleben ist und was dann meine Frau finden würde, von wegen Wohngemeinschaft und so. Aber ja, eventuell könnte man das schon noch vorstellen, doch. Also, ja.
Da sind wir gespannt. Da können wir vielleicht, ich weiss doch auch nicht, in 30 Jahren wieder miteinander reden.
Ja, schon.
Merci vielmals, dass ihr da gewesen seid. Tobias Flug und André Braun aus einer Wohngemeinschaft mit jüngeren Leuten in Wipkingen. Und danke vielmals auch Peter Rohrbach und Katharina Küng aus dem Haus Sein. Eine Hausgemeinschaft, wo 11 Frauen, 4 Männer und ein knapp 2-jähriges Kind zusammenleben. Es gibt natürlich noch ganz Haufen verschiedene Wohnformen, auch in der Schweiz, zum Beispiel Generationenhäuser. Aber wir schauen jetzt mal raus über die Landesgrenze und fragen, wie lebt man eigentlich zusammen in Japan?
Cosa vuoi che sia? Ho detto una bugia. Ti ho chiesto anche scusa. Lo sai, non è da me. Ma cosa vuoi che sia? Volevi andare via. Non dire che bugiardo. Per così poco no. È solo una bugia, non deve farti male, è già volata via, adesso ridi un po', è solo una bugia, però quante ne diciamo, se dico non ne dico più, sarebbe una bugia. Pensavo come sei e a come ti vorrei, a quanto sei testarda, però ti mangerei, è solo una bugia, non deve farti male, è già volata via. Adesso ridi un po', è solo una bugia, però quante ne diciamo? Se dico non ne dico più, sarebbe una, sarebbe una, sarebbe una bugia.
Treffpunkt auf dem Eis. Wir reden über Wohnformen in der Schweiz. Da gibt es den Familienhaushalt, Singlehaushalt, WGs, Hausgemeinschaften, Generationenhäuser und so weiter und so fort. Im Ausland ist es zum Teil ein bisschen anders. Wir decken jetzt nicht die ganze Welt ab, sondern wir schauen auf Japan. Ich bin jetzt verbunden mit dem Tagesanzeiger-Korrespondent Japan, mit dem Christoph Neidhardt. Guten Tag, Herr Neidhardt. Herr Neidhardt, wir haben von Wohngemeinschaften geredet vorher im Treffpunkt. Gibt es das eigentlich auch in Japan, WGs?
Nein, das gibt es nicht oder fast nicht, auf jeden Fall. Und das ist ja auch eine Frage von der Architektur und von den Vermietern. Also das ist nicht bekannt, es gibt sicher Ausnahmen. Die Japaner wohnen entweder in der Familie oder drei Generationen unter einem Dach oder allein. Und bei der Familie muss man sagen, dass es relativ viel fragmentierte Familien gibt, aber nicht nur wegen Scheidungen wie bei uns, sondern sehr oft, weil einfach der Vater in einer anderen Stadt schafft. Das heisst, dann ist man wegen dem drin. Aber das sind die drei Formen.
Die mehreren Generationen unter einem Dach, geht das gut? Ist man das in Japan sich so gewöhnt, dass man da nicht gross Konflikt hat?
Ein Konflikt hat man keinen, oder weniger sicher als bei uns, wenn man den Konflikt ausweicht. Aber es geht nicht so sonderlich gut, wenn man es gibt mindestens einen Indikator unter der Selbstmord von den alten Leuten, sind die, die in drei Generationen Haushalte gewohnt haben, bevor sie sich umgebracht haben, viel häufiger als die, die allein gelebt haben. Und das ist ja ein Zeichen.
Mehrere Generationen unter einem Dach, also doch auch ein Problem. Wie steht es mit dem Platzverhältnis? Wie muss man sich das vorstellen, wenn Sie jetzt so eine Wohnung zeichnen von einer Durchschnittsfamilie in Japan?
Also die Platzverhältnisse sind sehr viel länger als in der Schweiz. Und Familien leben ja sehr oft in freistehenden Häusern. Wir wohnen selber in so einem kleinen Haus in Tokio mit einem Garten, aber das Haus hat etwa 85 Quadratmeter nur. Und das würde man in der Schweiz als ein Mini-Haus anschauen, vor allem, weil wir auch keinen Keller und keine Estrich haben. Wenn aber Japaner uns suchen, dann finden die auch, wohnen die grosszügig.
Das ist eben eine Ansichtssache. Wie ist es denn mit der Privatsphäre? Also ist zum Beispiel jetzt auch in einem Wohnblock, ist denn das wirklich gewährleistet? Also sind die Wände so dick, dass man auch ein bisschen für sich ist?
Also Privatsphäre, die Japaner legen sehr grossen Wert auf Privatsphäre, verstehen das aber einfach optisch. Das heisst, sie sehen sich gegenseitig nicht. In den alten japanischen Häusern hat es ja früher noch Papierwände gehabt. Das heisst, man hört alles und sieht nichts. Wenn ich um so 6:30 am Morgen wach, obwohl wir in meinem eigenen Haus wohnen, höre ich noch kochen. Selbst im Winter, weil die Wände so dünn sind. Also akustische Privatsphäre ist eigentlich überhaupt, das ignoriert man einfach. Aber optisch ist wichtig.
Wie war das für Sie, so als Schweizer, wo das vielleicht vorher gar nicht so kennt hat und plötzlich eben hat man die akustische Nähe ganz stark zu den Nachbarn?
Ja, man muss das lernen, man muss das lernen, sich mit dem abzufinden und das zu ignorieren. Und dann kann man das schon.
Ich danke Ihnen ganz herzlich für den kurzen Einblick in Japan, die Wohnformen dort. Herr Neidhardt, alles Gute und auf ein anderes Mal.
Danke. Danke vielmals.
Der Christoph Neidhardt ist das gewesen, Tagesanzeiger, Korrespondent Japan. Er hat uns berichtet, wie man in diesem Land wohnt, weil in unserem Treffpunkt geht es über Wohnformen. Nur eine Art von Wohnen stellen wir Ihnen vor in dieser ersten Stunde vom Treffpunkt.
Talk about love, talk about trust, talk about forever, baby. When you talk about her, I give you my word, I stick to my guns. Believe me when I tell you, baby, that we just begun. You don't understand.
I just us might be stronger by then. But God, I don't know when. Maybe later. All the points I tried to make turned out to be my worst mistakes. Still keeping score, even when the game was over. And I suppose someday I'll learn, but I don't wanna do it right now. Maybe later I'll believe we were never meant to be. Maybe later we'll say it's all for the better. And if I ever see you again, I just might be stronger by then. But God, I don't know when. Maybe later.
Der heisst «Mies daheim, mies Schloss», so heisst der Treffpunkt von heute. Wir haben von Wohnen in Japan geredet und über Wohn- und Hausgemeinschaften in der Schweiz. Noch eine andere Wohnform, wie die im Zentrum im Hof zu Greifensee. Das Zentrum gibt es seit gut einem Jahr und man hat schon bei der Planung auf die Bedürfnisse der Bewohnerinnen und Bewohner Rücksicht genommen. Es gibt Wohnungen für Menschen, die Unterstützung brauchen. Das sind einerseits ältere Menschen, es können aber auch jüngere sein, zum Beispiel mit einer Behinderung. Alle 14 Tage treffen sie sich dann, können sich austauschen und Wünsche anbringen, wenn es dann eben zum Beispiel um ein neues Bänkli im Garten geht. Der Daniel Hitzig ist zu Greifensee, hat zuerst mit der Betriebsleiterin vom Zentrum im Hof, der Marianne Dobler, über das Prinzip von dem Zentrum geredet.
Das ist also schon etwas sehr Individuelles. Es gibt Leute, die sich hier gefunden haben, die Freundschaften entwickelt haben, ganz alleine. Wir probieren einfach mit unserer Architektur die Gestaltung so herzubringen, dass es nicht grosse Einheiten gibt. Also die Pflegeeinheiten haben um die 10-12 Personen pro Einheit das Mass noch verleiden. Da können sich die Leute noch finden. Man kann sich aus den Weg gehen, wenn man aus den Weg gehen will, aber man findet doch noch Leute, die man mit ihnen Kontakt aufnehmen kann.
Und ich würde vorschlagen, jetzt gehen wir doch zu zwei älteren Damen, die wirklich Freundschaft geschlossen haben.
Ja, das ist gut. Gehen wir gerade einen Stock höher in die Wohnung.
Grüezi.
So, das ist wunderbar. Ich prüfe noch die Frau Eichenberger, gell?
Ja.
Seht ihr, schaut mal die Aussicht. Die ist doch fantastisch.
Ja, alle kommen rein und sagen gerade zuerst, du wohnst ja wirklich wie in einem Schloss.
Jetzt wollen wir sie auch noch kurz vorstellen. Wir sind hier bei der Frau Ruth Fehr. Was gefällt Ihnen jetzt speziell am Zentrum da?
Dass man frei ist und doch weiss, es ist alles, was du brauchst, ist hinter dir, eben zum Beispiel, dass Spitex im Haus ist, dass dass die Pflege im Haus ist, dass ich also nicht noch muss umziehen, dass ich weiss, da bin ich jetzt daheim.
Und gleichzeitig, das sehen wir, sie sind da völlig individuell eingerichtet. Ich nehme an, Möbel, die haben sie alle vorher auch schon gehabt, haben sie können da anzügeln und fühlen sich wirklich ganz bei sich.
Ja, das stimmt. Und das ist ganz einmalig. Und man muss sich also nicht einmal abmelden, wenn man einmal weg ist. Man sagt es natürlich aus Freundlichkeit, weil wir doch alle miteinander müssen, nicht müssen, sondern dürfen miteinander auskommen.
Stichwort miteinander auskommen. Jetzt würde ich sagen, ist das der Moment, wo wir noch Ihre Nachbarin, Frau Erika Eichenberger, dazu nehmen. Sie sind auch von Anfang an da. Was hat Ihnen den Ausschlag gegeben, dass Sie da ins Zentrum im Hof gezügelt sind?
Ich bin schon vor über 22 Jahren auf Greifensee gekommen und habe meine Wurzeln jetzt da. Ich war bei der ersten Abstimmung dabei gewesen, habe mir von Anfang an hinter Sorge gesetzt. Da will ich einmal wohnen. Und jetzt bin ich da. Für mich stimmt es.
Ja. Wenn es stürmt draußen, dann nachher bin ich froh, wenn ich zu der Frau Eichenberger, das denke ich, wenn es die Scheiben eindruckt, dann nachher bin ich nicht da drinnen. Dann sind wir zusammen, wenn es die Scheiben eindruckt. Und da darf ich also, da sagt sie, es ist die Türen ist offen für sie, Frau Fehr. Und es stürmt in der letzten Zeit oft.
Andere Leute machen in diesem Alter noch geschwind eine Weltreise. Und ich will jetzt einfach noch ein bisschen schön wohnen. Und das habe ich da gefunden. Und ich kann für mich alleine sein, wenn ich will. Ich finde das toll.
So, dann gehen wir jetzt in die Wohnung rauf. Es ist im zweiten Stock. Es ist eine Wohnung im Dachstock. Es ist abgeschrägt.
Es ist gross und hell.
Ja. Das ist das Zimmer von meiner verstorbenen Frau. Ich habe mir jetzt hier den Computer eingerichtet.
Und man sieht, es ist nicht ein normales Bett in dem Sinn, es ist ein Spitalbett. Ja, also dann ist sie also, wo sie da mit Ihnen noch ganz normal gewohnt hat, hat sie schon ein bisschen Pflege
sie
bekommen?
Sie hat Pflege von der Spitex, die im Haus ist.
Ja. Und sie ist vor allem gehbehindert?
Sie
ist das Problem?
Sie war gehbehindert, jawohl, ja.
Und das ist auch der Grund, wieso sie sich entschieden haben, überhaupt da nicht zu
kommen? Ja, wir haben ja vorher in Zürich gewohnt. Und wir haben lange dort etwas so gesucht, oder? Und haben nichts gefunden. Oder hat sehr, sehr lange Wartefristen gehabt. Es hat einfach heute zu wenig Alterswohnungen, würde ich sagen. Ich bin da gut aufgehoben. Man hat neue Bekannte kennengelernt, man hat neue Freunde kennengelernt. Und das ist schon auch viel wert, dass man da so eine Umgebung hat, wo man sich wirklich wohlfühlt und die Heimen ist.
Nach dem Besuch beim Herr Hess schauen wir noch in der Parterre-Wohnung von Daniel Beck vorbei. Er ist mit einer körperlichen Behinderung auf die Welt gekommen und hat bis vor einem Jahr noch bei seinen Eltern gewohnt, obwohl er schon lange wollte unabhängig sein. Ein Heim für Behinderte ist darum für ihn auch nicht wirklich in Frage gekommen. Heute macht er im Zentrum im Hof zu Greifensee einen richtig zufriedenen Eindruck.
Ich sage immer, im Vergleich mit anderen Behinderten bin ich immer noch gut zu Weg. Also, ich klage mich nicht, definitiv nicht.
Und Sie können aber auch von da aus arbeiten und für Sie ist das eine Wohnung wie eine andere auch, mit dem Unterschied einfach, dass es gewisse Dienstleistungen gibt, die Sie in Anspruch nehmen können.
Ganz genau, ja.
Und was sind die Dienstleistungen, die Sie jetzt da vor allem brauchen können?
Ich habe jetzt vor allem in erster Linie haushältliche Hilfe. Zweimal am Tag, sie kommen am Morgen und am Abend. Morgen beten und ich habe zwei Stück und kann ich nicht agrieren und die Hände frei werden. Dann können wir morgen beten, das Bad aufräumen und zu Abend dann im Grunde genommen das Gegenteil. Ja, Betten abdecken, dass ich dann wieder ins Bett kann. Und einmal in der Woche wird die Wohnung geputzt und die Wäsche gemacht.
Sie sind mit Abstand der Jüngste da im Haus. Gelingt es einem da auch so mit den älteren Bewohnern und Bewohnerinnen einen Kontakt aufzubauen? Oder ist man als Junge schon ein bisschen halt für sich?
Ich denke, das Problem ist, bei mir ist nicht einmal unbedingt der Altersunterschied, sondern das Problem ist, dass ich Tagtour nicht da bin. Ich bin am Arbeiten. Und am Abend, wenn ich um mich sind, sagen jetzt die Eltern meistens schon im Bett. Also Kontakte sind sehr gering.
Aber Sie können auch problemlos jetzt Bekannte oder Freunde da einladen. Das ist eine Wohnung in dem Sinn wie die andere.
Absolut. Das mache ich auch regelmäßig. Also das kann doch jemand mal besuchen und gehe auch mal besuchen. Also das, dem liegt es nicht.
Also für Sie ist aber der Wechsel jetzt aus der Neimatur eine relative Abhängigkeit von den immer älter werdenden Eltern da an für die Lebensqualität schon ein Sprung für Sie?
Absolut, ja. Es ist für mich persönlich ja, also es ist ein riesiger Schritt nach vorne, ja.
Der Gehbehinderte Daniel Beck, der im Zentrum im Hof zu Greifensee ein selbstbestimmtes Leben führen kann. Wohnformen im Treffpunkt. Von Menschen haben wir geredet jetzt in der ersten Stunde und wir gehen über zu Gebäuden in der zweiten Stunde. Der Reiz zum Beispiel vom eigenen Häuschen oder der eigenen Wohnung und der Wandel von der Einrichtung in den letzten 50 Jahren. Machen Sie sich gemütlich daheim, den Treffpunkt noch eine Stunde bis um 11 Uhr.
Mit Garten wunderschön oder eine Wohnung mit einer Terrasse auch gut. Unbedingt in der Stadt oder vielleicht doch lieber auf dem Land. Die Ansprüche beim Wohnen die sind sehr unterschiedlich. Aber das Ziel bleibt das gleiche, sich irgendwo daheim zu fühlen. Wir reden über das noch in dieser Stunde in unserem Treffpunkt über Wohnformen und wir lernen das Projekt kennen, das mithilft, dass das Zusammenleben von verschiedenen Kulturen in einem Quartier eben auch ein Gefühl von Heimat und einem Daheim vermittelt. Das ist der Treffpunkt noch mit bis um 11 Uhr mit der Ladina Spiess.
Come on down. l'amore a cena e tu dimmi sì se ti va. Il mio letto è forte e tu pesi poco di più della gomma piuma tu, perché tu non ci sei e mi sto spogliando tu. Quanti anni mi dai? Ho un lavoro strano e tu non verrà che lo sai. Mi starà vicino tu, sei più bella che mai. Baci da un minuto tu, non ne dai, non ne dai. Chi ti ha fatto entrare tu, chi mi brucia sei tu. E anche la mia marcia in più ed un po' di follia, quanto basta perché tu, come lei, non sei mia. Se mi fai l'amore ti canterò come se fossi una canzone. Canterò e camminando sveglierò chi sta sognando più di me. Al mondo siamo io e te, ragazza triste. Canterò la pioggia perché venga giù, il vento che si calmi un po', il cielo perché sia più blu e mi sorrida tu. Saponetta che scivolando non c'è, dimmi che da un'ora tu hai bisogno di me, che t'ossigeno di più, dimmi che non sei tu un miraggio ma sei tu.
Das heisst, Mittwochvormittag ist es. Wir reden in unserem Treffpunkt über Wohnformen. Zuerst aber noch etwas von der Strasse. Verkehrsinfo DRS von 10.08 Uhr. Stau am Zürichsee auf der A3 in Richtung Chur zwischen Wollerau und Pfäffikon. Das Zusammenleben von verschiedenen Kulturen im gleichen Quartier, im gleichen Haus, ist nicht immer ganz einfach. Vor allem in so einem Quartier, wo man gut und gerne auch in der Anonymität verschwinden kann. So Quartier gibt es fast in jeder grösseren Schweizer Stadt. Auch in Schaffhausen, und dort heisst das Quartier Birch. In den 60er Jahren gebaut worden, vor allem für ausländische Mitarbeiter, die in der nahegelegenen Industrie gearbeitet haben. Damals, als es gebaut worden ist, war das ein blühendes Quartier. Das Zusammenleben hat auch recht gut funktioniert. Das hat sich dann aber im Laufe der Zeit verändert. Und die Stadt Schaffhausen hat dringend Massnahmen ausschaffen. Die Monika Wirz ist soziokulturelle Animatorin. Damals war sie zuständig für das Projekt der Stadt Schaffhausen, das sich eben um das Quartier Birch gekümmert hat und hat heute noch Mandat dort. Am Telefon habe ich sie jetzt, Monika Wirz. Guten Morgen.
Guten
Guten Morgen, Frau Spiess.
Man muss vielleicht noch sagen, Frau Wirz, warum dass wir Sie am Handy haben. Sie sind in den Ferien und nehmen sich jetzt gleich kurz Zeit für unseren Treffpunkt. Merci vielmals.
Ja, gerne.
Frau Wirz, was war denn damals das Problem gewesen, dass die Lebensqualität in dem Quartier Birch abgenommen hat?
Also das ist ja in den 60er Jahren gebaut worden und der Baubestand war dann nicht mehr so gut gewesen. Und es hat relativ viel Wohnungswechsel gegeben. Also es war so ein Ort gewesen, wo die Leute halt mal gekommen sind und dann weitergezogen sind. Und dadurch sind die nie lange dort geblieben und man hat sich dann auch nicht um sein Wohnumfeld gekümmert. Dann ist der Krieg in Jugoslawien und da sind sehr viele aus dem Kosovo zu Verwandten, die schon dort gewohnt haben, gekommen. Und es hat dann so eine Massierung von dieser Gruppe, plus auch von Sri Lanka sind sehr viele Leute gekommen. Und die zwei Gruppen haben eigentlich die Hauptbevölkerung jetzt in Birch ausgemacht. Und die sind sehr unterschiedlich und haben sich auch nicht sehr gut verstanden. Und Logis Weiss, das ist der grösste Bauträger in dieser Siedlung, hat dann reagiert, weil er einfach sehr viel Leerwohnungsbestand gehabt hat, die Fluktuation hoch war und das Birch sehr isoliert war, auch von der Stadt. Und sie haben dann eigentlich interveniert bei der Stadt, machen etwas und wir können auch den Bund dazu ziehen, weil das ist ein gemeinnütziger Wohnbauträger, die haben Kontakt gehabt zum Bund. Das Bundesamt für Wohnungswesen hat in dieser Zeit ein Programm gehabt und wir haben dann so einsteigen.
Die haben also gesagt, der Stadt Schaffhausen macht etwas und ihr habt etwas gemacht. Das Hauptziel damals hat man folgendermaßen formuliert. Einerseits Verbesserung von der Wohnqualität im Quartier Birch und die Förderung von der Integration von der ausländischen Bevölkerung. Jetzt lässt sich das ja gut und gerne mal geschwind auf ein Papier schreiben. Wie habt ihr es umgesetzt?
Ja, logischerweise hat uns eine Wohnung zur Verfügung gestellt, wo wir ein Quartierbüro eingerichtet haben. Und ich war dann wirklich ganz nah bei diesen Leuten gewesen. Also ich war dann quasi wie Mitmieterin gewesen und habe so auch ganz viel mitgekriegt aus dieser Siedlung. Ich bin fest im Gespräch mit den Leuten, weil ich will mir nicht einfach so auf das Amt oder die Leute einem nicht an. Man muss die treffen, den Haushalt stellen, man muss mit den Kindern zu tun haben und dann erfahrt man ganz viel über die Bedürfnisse von diesen Leuten. Und wir haben dann gemerkt, dass die Frauen eigentlich sehr gerne würden in die Deutschkurs gehen, sie aber nicht bis in die Stadt gehen, obwohl das nicht weit ist. Aber sie müssen können bei den Kindern bleiben, sie müssen können direkt eigentlich vor ihrer Haustür können in so einen Unterricht. Und wir haben das dann aufgebaut und haben Frauen-Deutschkurs angeboten. Wir haben für die Kinder ganz viele Angebote gemacht, weil wir über die Kinder auch eben fest an die Familie hergekommen sind. Und wir haben versucht, Brücken zu schlagen, weil die Leute haben eigentlich keinen Kontakt gehabt zu der Verwaltung oder zu der Politik von der Stadt. Die sind sehr isoliert gewesen, haben die Kontakte nicht gehabt. Man hat sie dann angebunden am Quartierverein, man hat Stadtvertreter ins Bier gebracht, man hat eine Konferenz gemacht über 3 Tage, wo alle Leute zusammengekommen sind, auch aus der Politik, und mit diesen Leuten geredet haben, wie wollen wir weiterfahren, was ist die Zukunft fürs Bier.
Also die haben auch können mitreden dann?
Dort haben sie ganz fest können mitreden, genau.
Was haben sie erreicht, wenn sie jetzt so eine Erfolgsbilanz ziehen nach diesen Jahren? Ich glaube, 6 Jahre ist jetzt das am Laufen.
Genau. Also wir haben sicher erreicht, dass wir ein Biertreffen können schaffen, weil in dieser ganzen Siedlung hat es keinen Treffpunkt gehabt. Es hat mal ein Restaurant gehabt, aber das ist dann auch weg. Es hat keinen Laden, es hat nur einen Schiessstand und von dort her, die Schaffhauser kommen nur dorthin, wenn sie schiessen müssen, sonst kommen sie nicht dorthin und kennen darum das Bier nicht. Und darum hat es auch ein schlechtes Image bekommen. Es war so eine Blackbox gewesen, wo man gar nicht darüber gewusst hat. Und durch den Biertreff, wo die Stadt finanziert hat, den Bau, wo aber die Leute selber tragen, dass die dann einen Trägerverein bildet und der von Anfang an selber organisiert den Treff. Und dort kommt auch der Quartierverein zu Sitzungen, der kann auch auswärtige Mieten. Die Leute vom Birch nutzen den fest, sie haben ein Bistro drin, ein Jugendangebot. Und durch das hat es so einen Treffpunkt gegeben, wo eben wirklich die unterschiedlichen Leute auch miteinander etwas machen.
Das ist eigentlich so ein bisschen beispielhaft, was Sie jetzt da erzählen. Das könnte man so quasi nehmen und in andere Städte auch setzen, weil in vielen Städten gibt es ähnliche Quartiere wie jetzt das Birch in Schaffhausen. Sie haben viel erreicht. Wie geht es weiter?
Also es ist jetzt denke ich so, dass es wieder ein Wechsel gibt. Eben, sie sagen, 6 Jahre, gewisse Leute sind seit 6 Jahren immer dabei gewesen und die mögen jetzt langsam nicht mehr. Wir müssen schauen, dass wir den Trägerverein weiter stabil halten können. Aber wir halten natürlich die Projekte weiter oder die Angebote. Also, den Deutschkurs gibt es weiter für Kinder und für Frauen. Das Jugendangebot gibt es weiter. Aber wir haben jetzt geplant, dass eine Quartierarbeiterin wieder mehr vor Ort ist, um wieder die Strukturen zu stabilisieren. Weil die sind natürlich sehr wackelig, weil die Leute in ihrer Freizeit sehr viel müssen sich engagieren. Und irgendwann steigen die wieder aus, dann muss man schauen, dass man wieder neue reinbekommt.
Dann wünschen wir Ihnen viel Erfolg auch in Zukunft, Monika Wirz. Aber zuerst einmal schöne Ferien.
Danke vielmals.
Auf Wiederhören, Frau Wirz.
Auf Wiederhören, Frau Spiess.
Monika Wirz war das, soziokulturelle Animatorin, und sie war damals vor 6 Jahren für das Projekt zuständig von der Stadt Schaffhausen, das sich ums Quartier Birch gekümmert hat. Dort, wo ganz verschiedene Kulturen zusammenleben. Auch eine Wohnform, nicht immer ganz eine einfache, wie wir gehört haben. Was einfach tönt, aber vielleicht nicht immer so ist, ist, wenn man ein Eigenheim hat, ein eigenes Häuschen oder eine eigene Wohnung. Aber auch das kann unter Umständen der ein oder andere Knackpunkt haben, gerade im Zusammenleben mit den Nachbarn. Warum aber das Wohneigentum so wichtig ist, warum die Schweizerinnen und Schweizer so gerne ein Häuschen hätten, über das reden wir in ein paar Minuten hier im Treffpunkt über Wohnformen.
La la la.
der Treffpunkt auf dieser Seite. Ein eigenes Häuschen zu haben, das ist der Traum von ganzen Haufen Schweizerinnen und Schweizer. Warum das so ist, das fragen wir eine, die sich mit dem auch beschäftigt. Sandra Burleb vom Schweizerischen Hauseigentümerverband, was, wie es im Wort ja heisst, sich mit Hauseigentümer auch, kann ich sagen, umschlagen, ist vielleicht nicht so richtig, oder? Also mit nichts zu tun hat wenigstens. Sandra Burlet, willkommen bei uns im Treffpunkt. Wie viele Leute wohnen denn in der Schweiz im Einfamilienhäuschen? Gibt es da eine Zahl?
Ja, da gibt es schon Zahlen. Also laut der Volkszählung 2000, das sind eigentlich die jüngsten offiziellen Daten, haben rund 750'000 Einfamilienhäuser existiert. Und die sind von etwa 2 Millionen Bewohnern bewohnt worden. Also das macht einen Schnitt von rund 2,7 Bewohner pro Einfamilienhaus. Also
doch, ja, recht viel. Mhm. Also das erstaunt mich jetzt noch, die Zahl. Zählen dann die Reihen Einfamilienhäuschen oder die Reihenhäuschen auch als Einfamilienhaus?
Ja, in der Regel ja. Es gibt statistisch einfach zwei Kategorien in diesem Bereich, nämlich die Einfamilienhäuser zählen für sich und zwei Familienhäuser zählen für sich. Und die Reihen-Einfamilienhäuser sind in der Regel auf eigenen Parzellen, also auch selbstständig eingetragen im Grundbuch. Und darum gehen die in der grossen Zahl auch statistisch bei den Einfamilienhäusern in die Kategorie rein. Es gibt ein paar Ausnahmen, es gibt so ein paar Reihen-Einfamilienhaus-Siedlungen, die eher geschichtet sind. Also man denkt so an Terrassenhäuser oder so. Die sind dann manchmal so im Stockwerk-Eigentum organisiert und gehen dann nicht mit Kategorie Einfamilienhäuser.
Wir haben gerade vorher noch miteinander diskutiert, ob die Musik noch gelaufen ist, dass wir auch viele junge Leute kennen, die den Wunsch nach einem Einfamilienhaus, einem Häuschen oder sogar auch einer Wohnung haben. Was denken Sie, warum ist der Wunsch nach einem Eigenheim bei den Schweizerinnen und Schweizern so stark?
Also ich denke, der ist generell nicht nur bei den Schweizern einfach stark verbreitet. Einfach das scheint ein Gefühl zu sein, das man hat, ein gutes Gefühl, in den eigenen vier Wänden zu wohnen. Ich glaube, es hat auch einfach so mit dem Gefühl ein bisschen von Unabhängigkeit zu tun. Natürlich nicht abhängig sein von einem Vermieter. Die Freiheit können, bauliche Massnahmen vorzunehmen. Also selbstverständlich im gesetzlichen
genau,
Rahmen. Aber,
ja.
Aber ob man die Küche ausreisst oder das Badzimmer ändert, für das muss man niemand fragen. Man hat vielleicht auch ein bisschen weniger Reibungsflächen, hofft man, weil es hat keine Bewohner im gleichen Haus. Und dann, denke ich, ganz stark hängt aber auch der Wunsch bei einem Einfamilienhaus zusammen mit dem Wunsch nach Umschwung. Also alle, die uns sagen, ich suche ein Einfamilienhaus, denken auch an einen Garten, wo die Kinder raus können und so weiter.
Hat aber auch etwas Beiders an sich, oder? Also denkt, ja, ein Häuschen und dann einen Gartenhag drumherum und als Familie oder als Paar so allein.
Ja, ich finde es eigentlich nicht beider. Ich finde, also erstens sind ja längstens nicht alle Einfamilienhäuser einfach ab vom Schuss. Man redet ja irgendwie nicht von landwirtschaftlichen Betrieben. Und ich denke, die Mehrheit der Einfamilienhäuschen-Besitzer, die pflegen durchaus regen Kontakt zu ihren Nachbarn. Die sind nicht einfach für sich und schwätzen mit niemandem. Ich glaube, in vielen Einfamilienhausquartieren wird reger Kontakt gepflegt als zum Teil so in den anonymen Mehrfamilienhäusern.
Wie ist das mit dem Konfliktpotenzial? Sie haben vorher gesagt, eben, man sucht den Kontakt zu den Nachbarn, man hat dann vielleicht reger wieder irgendwo sonst in einem Block, aber es ist ja auch eben irgendein Gartenstrauch, der überall lampet und so. Was haben Sie da für Erfahrungen im Vergleich zu denen, die eine Wohnung haben?
Ja, das ist natürlich in der Tat so. Konflikt gibt es überall. Also, wie Sie gesagt haben, in den Mehrfamilienhäusern, in den Mietshäusern sind es dann vielleicht Konflikte dort, wo man gemeinschaftliche Räume hat. Der berühmte Streit um den Waschküchenschlüssel, genau. Oder in den Stegenhäusern oder so. Es gibt aber tatsächlich natürlich auch Konflikte bei den Einfamilienhausbesitzern, wenn es um die Sträucherschneiden geht, wenn es um Lärmemissionen geht, etc. Aber ich glaube, man kann nicht sagen, in der einen Kategorie ist das Konfliktpotenzial grösser oder kleiner als in der anderen.
Wenn wir vorher davon geredet haben, dass sich junge Leute den Traum auch gerne möchten erfüllen, wer kann das überhaupt noch? Also Bauland ist etwas Rares. Wie sieht es aus in der Schweiz mit der Möglichkeit?
Also über die ganze Schweiz gesehen gibt es natürlich noch einen Haufen Bauland. Neue Gebiete werden eingezont oder umgezont. Es hat zum Teil auch noch viele Reserven in gewissen Gemeinden. Ich glaube, es ist weniger die Frage nach dem, wo es überhaupt noch Bauland hat, sondern es ist natürlich die Frage nach dem Preis. Dort, wo es knapp ist, ist das Bauland teuer, das ist klar. Aber gerade jetzt stellen wir auch so ein langsam einen Trend fest, dass so ein ältere Einfamilienhäuschen, 30, 40, 50-Jährige, wir reden manchmal so ein von Secondhand-Einfamilienhäusern, wieder langsam so ein auf den Markt kommen. Die bisherigen Besitzer sind vielleicht schon ein bisschen älter und suchen eine altersgerechte Wohnform. Und die Einfamilienhäuser eröffnen natürlich jungen Familien eine gute Gelegenheit, eben zu einem Einfamilienhaus zu kommen.
Was denken Sie persönlich, Frau Burlett? Was ist die Wohnform von der Zukunft?
Also ich glaube, es gibt nicht die Wohnform von der Zukunft. Die Gesellschaft ist bunter geworden, vielfältiger. Man hat es ja auch vorher in der Sendung gehört, es gibt immer neue Wohnformen. Und ich glaube, das wird sich so weiterentwickeln. Es wird weiterhin einfach einen Haufen Wohnformen geben und es kommen vielleicht sogar noch neue dazu.
Und Ihr Wunsch nach einem Eigenheim?
Der ist ja eigentlich schon ein bisschen gedeckt. Wir wohnen in einer Eigentumswohnung und finden das richtig perfekt.
Sie finden es richtig perfekt, Sandra Burlett vom Schweizerischen Hauseigentümerverband in einer Eigentumswohnung zu leben. Wie finden Sie es denn in Ihrem Haus oder in Ihrem Block oder in Ihrer Wohnung? Warum ist das die perfekte Wohnform für Sie? Warum leben Sie so und wie leben Sie? Das möchten wir gerne wissen von Ihnen. 0848 440 222. Die perfekte Wohnform, die Sie für sich gefunden haben, sei es jetzt eben im Häuschen oder auch, ich weiss doch nicht, in einem Hochhaus im obersten Stock, rufen Sie uns auf 0848 440 222.
s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Même jour, même heure, même pomme. On verra quand on aura 30 ans, sur les marches de la place des grands hommes. Le jour est venu et moi aussi, mais je veux pas être le premier. Si on n'avait plus rien à se dire, ici, ici, je fais des détours dans le quartier. C'est fou ce qu'un crépuscule de printemps rappelle le même crépuscule d'il y a 10 ans. Trottoir usé par les regards baissés, qu'est-ce que j'ai fait de ces années? J'ai pas flotté tranquille sur l'eau, j'ai pas nagé le vent dans le dos. Dernière ligne droite, la rue souffle. Combien sont là? 4, 3, 2, 1, 0. On s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Même jour, même heure, même pomme. On verra quand on aura 30 ans. Sur les marches de la place des grands hommes. J'avais eu si souvent envie d'elle. La belle Séverine me regardera-t-elle? Eric voulait explorer le subconscient. Remonte-t-il à la surface de temps en temps? J'ai un peu peur de traverser le miroir. Si j'y allais pas, je me serais trompé d'un soir. Devant une vitrine d'antiquité, j'imagine les retrouvailles de l'amitié. T'as pas changé, qu'est-ce que tu deviens? Tu t'es marié, t'as 3 gamins. T'as réussi, tu fais médecin. Et toi Pascal, tu pars toujours pour rien. Allez, on s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Même jour, même heure, même pas. On verra quand on aura 30 ans. Sur les marches de la place des grands hommes. J'ai connu des marées hautes et des marées basses. Comme vous, comme vous, comme vous. J'ai rencontré des tempêtes et des bourrasques. Comme vous, comme vous, comme vous. Chaque amour mortel. Et toi Marco, qui ambitionnais simplement être heureux dans la vie. As-tu réussi ton pari? Et toi François, et toi Laurence, et toi Marion, et toi Gégé, et toi Bruno, et toi Evelyne. Et ben c'est formidable les copains. On s'est tout dit, on serre la main. On peut pas mettre 10 ans sur table, comme on étale ses lettres au Scrabble. Dans la vitrine je vois le reflet d'une lycéenne derrière moi. Elle part à gauche, je la suivrai si c'est à droite. Attendez-moi, attendez-moi.
Zeig mir, wie du wohnst und ich sag dir, wer und wie du bist. Das könnte man vielleicht auch noch umsetzen bei den Wohnformen. Ob man jetzt in einer WG lebt oder allein oder als Familie in einem Einfamilienhäuschen. Wir haben sie gefragt, weil wir gerade vorher darüber geredet haben, dass die Schweizerinnen und Schweizer so gerne ein Eigenheim haben, wie sie leben. Sind sie zu Miet oder haben sie ein Haus gekauft oder eine Wohnung gekauft? Am Telefon habe ich als erstes jetzt Lilian und Can aus Laupen im Kanton Bern. Grüezi, Frau Can.
Frau Spiess.
Frau Can, wie wohnen Sie?
Ich wohne in einer 3,5-Zimmer-Eigentumswohnung, die ich steigern vor 10 Jahren auf dem Schloss Laupen.
Sie haben eine Wohnung ersteigert. Wie funktioniert denn das?
Die Wohnungen sind unter den Hammer gekommen, weil irgendjemand einen Konkurs gemacht hat. Und nachher sind wir alle, die interessiert waren, auf das Schloss und konnten das bieten. Das war auch ein besonderes Erlebnis.
Und wie viele Wohnungen waren da zum Versteigern gewesen?
Das waren 10.
Und Sie haben genau gewusst, wie die aussehen, also Grundriss, und haben sie so
ja,
angeschaut?
Ja, ich konnte vorher anschauen.
Und ist das noch ein harter Kampf gewesen?
Es ist gegangen, nein. Also ich bin jetzt im ersten Stock. Ich hätte lieber die im Dach oben gehabt. Aber dort sind sie weiter rauf mit dem Preis. Und dann habe ich irgendwann mal gesagt, so fertig. Und dann hat es für die im ersten Stock gelangt. Aber unterdessen bin ich ganz zufrieden, dass es die ist.
Also jetzt einmal abgesehen davon, dass Sie uns müssten den Preis nehmen, aber sind Sie besser weggekommen, als wenn Sie irgendwo aufgrund von einem Immobilieninserat eine Wohnung gekauft hätten?
Auf jeden Fall. Also hier zu Laupen kostet etwa ein Zimmer 100'000, oder? Und ich habe statt etwa 350'000 habe ich 225, so habe ich gezahlt.
Ein
also
Schnäppli!
Sehr interessant.
Frau Can, ein Schnäppli, wie lebt es sich denn jetzt in dieser Überbauung?
Sehr schön, es ist eine ganz schöne Überbauung. Viel Grün und so, mir gefällt es Champar.
Und dann müsst ihr ja gewisse Sachen auch miteinander regeln, nehme ich jetzt mal an. Wie eben der Streitpunkt Wäschküche, wo ich hoffe, dass bei euch kein Streitpunkt ist. Oder auch, wie man den Garten pflegt und das Stegenhaus und so. Wie organisiert ihr euch?
Also wir haben jedes Jahr eine Sitzung. Und wegen der Wäschküche haben wir keine Probleme. Da tut man sich einfach einschreiben, wenn man waschen will. Und sonst tun wir uns Mehrheitsentscheid, wo man das Stegenhaus Umbau, also sanieren oder will man die Fassade machen oder so.
Wenn man jetzt würde sagen, Frau Can, Sie können wünschen eine andere Wohnform, was würden Sie wählen?
Ich hätte nichts anderes.
Das habe ich fast vermutet. Danke vielmals, haben Sie angerufen und viel Spass weiterhin in der
merci,
Wohnung.
Merci.
Auf Wiederhören, Frau Can.
Auf Wiederhören, Frau Spies, danke.
Gehen wir gerade weiter zum Finn Bodemann aus dem Kanton Aargau. Guten Tag, Herr Bodemann.
Guten Morgen.
Herr Bodemann, wie leben denn Sie?
Also vorher war die Frage, was mir persönlich die liebste Form hat zum Wohnen. Bei mir ist das seit 30 Jahren Wohngemeinschaft. Genau genommen eigentlich 35 Jahre, 5 Jahre in Zürich und 30 Jahre im Aargau.
Also Sie leben in einer Wohngemeinschaft, das ist nicht nur ein Traum?
Wohngemeinschaft, das ist kein Traum.
Mhm. Und wie viele Leute sind da beieinander?
Da sind für 25 Jahre sind etwa 10 bis 12 gewesen, vorher 15 mal kurz und jetzt sind wir zu 8.
Was ist denn das für ein Haus, das Sie da Platz haben drin?
Das ist ein altes Bauernhaus mit vielen Zimmern, zwar kleine, aber es geht gut, wir haben darum viel Wissen und wenn jemand auf Besuch kommt, meint er manchmal, es wohnt gar niemand da. Wie viele sind am Arbeiten oder weg oder so.
Aber ihr habt schon Treffpunkte, wo ihr einander seht?
Ja, jawohl, wir sind natürlich in der Stube und in der Küche. Und wir sind regelmässig Sonntag Nachmittag, Samstag, Nacht und so. Also zum Nachtessen. Nachtessen sind immer gemeinsam.
Wir haben am Anfang von dieser Sendung jemanden gehabt, oder zwei Leute aus einer Wohngemeinschaft, also wo Wohnungen haben in einem Haus und zwei jüngere, 25-jährige Männer, die in einer WG wohnen. Da hat man so weniger Ausweichsmöglichkeiten wieder in einer Wohngemeinschaft. Wie schauen Sie, dass Sie gleich so Ihren Freiraum oder Ihre Privatsphäre haben?
Ja, es hat natürlich jeder sein Zimmer und das geht rein und dann hat er seine Ruhe. Es ist ja so, irgendwie baut, man hockt eigentlich nicht aufeinander.
Und das wird respektiert gegenseitig?
Das wird nicht nur respektiert, es ist wie normal, man muss gar nicht darauf achten.
Sie leben schon ein paar Jahre in dieser Wege?
Ja, eben eigentlich 30 Jahre.
Und wenn Sie noch ein bisschen älter sind, als Sie heute schon sind, ja. Wie stellen Sie sich vor, dann später mal noch zu leben?
Ja, eigentlich ewig so.
Ewig?
Ja. Das ist schön.
Wunderbar.
Finden sich immer Leute für das.
Herr Bodemann, Sie sind übrigens nicht der Einzige. Karin ohne Nachname hat uns noch geschrieben, sie wohne seit Jahren in einer WG und sie empfehle das allen, dass sie etwas Wunderschönes
das
so das Leben teilen.
Als allen empfehlen kann ich es nicht. Ich glaube, man muss ein bisschen spezial sein, um so zusammenleben. Aber es hat einen wahnsinnigen Vorteil, wenn man es mal erblickt hat. Aber ich verstehe so viele Leute, die das nicht können.
Herr Bodemann, merci vielmals.
Ja, schöne Zeit, danke.
Geniessen Sie es. Ade. Dann habe ich Jolanda Reinhardt noch am Telefon. Guten Tag, Frau Reinhardt.
Guten Tag.
Sie wohnen in einem Einfamilienhaus.
Wir wohnen in einem grossen, also das heisst, wir haben unten noch eine Wohnung, die jetzt unser Sohn bewohnt.
Also quasi eine Einlegerwohnung.
Genau.
Und wie lange wohnen Sie schon in diesem Einfamilienhaus?
Wir wohnen in dem seit 43 Jahre.
Selber bauen?
Selber gebaut, mein Mann ist Architekt.
Ja, ja. Gibt nichts Besseres, oder?
Nichts Besseres, gell? Und wir haben eine grosse Familienwelle, wir haben 5 Kinder und inzwischen 8 Grosskinder und wir feiern alle Fest, feiern wir eigentlich hier im Haus.
Dann haben Sie eine grosse Stube in dem Fall?
Dann haben wir eine grosse Stube, genau.
Das hat der Mann schon geplant vor 43 Jahren?
Das hat er schon geplant, genau.
Wie ist das so in einem Haus zu sein, das einem selber gehört, wo Sie dort reingezügelt sind? Hat Ihnen das ein spezielles Gefühl gegeben, dass Sie gesagt haben, wow, das ist mir, das ist ja unglaublich?
Es geht weniger um das, aber man kann machen, was man will. Und man kann Kinder machen. Sie können wohnen da, können ihre Freunde alle heimbringen. Man hat nicht müssen gross Rücksicht nehmen. Und das, sie haben eine wunderschöne Jugend gehabt und das sieht man ja in dem, dass sie immer noch heimkommen.
Frau Reinhardt, schauen wir auch mit Ihnen kurz in die Zukunft. Wie stellen Sie sich im Alterswohnen vor?
Ich habe mir gesagt, solange dass ich das mache, dass alle kommen, solange mache ich das. Wobei, es geht ja nicht darum, dass ich da immer muss kochen und einkaufen muss, das machen wir dann gemeinsam. Und so, weil das Haus ist eigentlich eine Institution geworden und mein Mann fühlt sich wohl, ich fühle mich wohl so und unsere Kinder fühlen sich wohl, unsere Freunde fühlen sich wohl und es ist hier ein bisschen Verpflichtung, das weiterzumachen.
Mein Heim, mein Schloss, das trifft bei Ihnen sicher zu, Frau genau, Reinhardt. Ich wünsche Ihnen noch ganz einen Haufen Festchen und Weihnachten, was Sie in dem Haus mit der Familie können feiern können.
Ja, danke. Schönen Tag. Schön. Merci gleichfalls.
Adieu, Frau Reinhardt.
Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You said one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. It leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth? You act like you never had love, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other. One. Have you come here for forgiveness? Have you come to raise the dead? Have you come here to play Jesus to the lepers in your head? Did I ask too much, more than a lot? You gave me nothing now, it's all I got. We're one, but we're not the same. Well, we hurt each other, and we're doing it again. You say love is a temple, love a higher law. Love is a temple, love the higher law. You ask me to enter, but then you make me crawl. And I can't be holding on to what you've got when all you've got is hurt. One love, one blood, one life. You've got to do what you should. One life with each other, sister,
brothers, one life, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other, one.
Immer wieder gern gehört da auf dem Eis der Johnny Cash mit One. Veränderungen, die gehören zum Leben. Veränderungen passieren bei uns selber, aber natürlich auch um uns herum. Und gerade wenn wir in der Sendung über Wohnformen reden, dann gehört natürlich auch die Veränderung vom Wohnraum dazu. Ich habe einen weiteren Gast, es ist der Werner Lehmann. Er ist Chefredakteur von der Zeitschrift Raum und Wohnen. Willkommen bei uns im Treffpunkt, Herr Lehmann. Wir schauen zurück, ich sage jetzt vielleicht einmal 50, 60 Jahre Veränderung von der Raumgrösse. Was hat sich da in der Architektur alles verändert von der Raumgrösse her jetzt von einem Haus oder einer Wohnung?
Ja, grundsätzlich ist natürlich schon der Trend zu größeren Räumen vorhanden, zu größeren Häusern. Das ist natürlich sicherlich auch durch den steigenden Wohlstand bedingt. Es ist natürlich auch sehr schwierig, in der Schweiz klein zu bauen. Also man muss versuchen, möglichst groß Ausnutzungsziffer auszulasten. Und der Trend geht schon hin zu größeren, offeneren Räumen.
In welchen Räumen hat man früher gelebt? Also die gute Stube, ist das so das Zentrum gewesen vom
Ja, Wohnen? Sicherlich, es ist die gute Stube gewesen. Es ist aber auch damals natürlich noch die Küche gewesen. Früher vielleicht noch die Wohnküche, die dann zwar auch immer kleiner geworden ist, nachher zur Kitchenette in den 70er Jahren, zum sterilen Raum. Und heute ist natürlich wieder der Trend zur offenen, großen Küche.
Was sind denn für Räume, die nicht so wichtig sind früher?
Das ist sicherlich früher das Schlafzimmer gewesen, natürlich als ein intimer Raum, den man noch nicht gerne gezeigt hat. Es ist sicherlich auch das Bad gewesen, was früher halt eher eine nüchterne Nasszelle war, ein kleiner Raum mit einem WC, einem kleinen Waschbecken. Und das hat sich natürlich auch heute wesentlich geändert. Also man zeigt heute das Schlafzimmer, man zeigt heute auch das Bad.
Also es ist auch eine Frage vom Luxus, beziehungsweise eben dem vom Geld, dass man überhaupt so grosse Räume bauen kann, oder?
Schlussendlich. Ja, auf jeden Fall, würde ich auch sagen.
Und wenn man jetzt grosse Räume plant, vielleicht auch mehr ein Öffnungshaus, hat das nicht auch gewisse Nachteile?
Ja, natürlich. Ein Trend ist natürlich schon zu großen Räumen, also vor allen Dingen die Verknüpfung von Wohnbereich, Essen und Küche zu einem großen Raum. Früher war natürlich noch der Wohnanteil größer, der Wohnbereich, ich würde vielleicht mal sagen, war früher 2/3. Ein Drittel war vielleicht Küche, Essbereich. Und ich würde sagen, es hat sich jetzt fast geändert. Vielleicht eine Zeit lang war Wohnbereich gleich groß wie Küche, Essen. Und ich sehe eigentlich eine Entwicklung heute, dass fast die Küche und der Essbereich bedeutender werden als der Wohnbereich. Vielleicht sogar 2/3 einnehmen und 1/3 nur noch der Wohnbereich ist.
Warum denn das? Warum hat Küche so eine Bedeutung gewonnen?
Ja, es wird natürlich zelebriert, es hat natürlich einen gewissen Prestige auch. Man sagt, man trifft sich mit Freunden und da wird natürlich immer an erster Stelle heute die Küche genannt. Man trifft sich nicht mehr im Wohnbereich, sondern relativ leger in der Küche. Man nimmt dort sein Apéro, man unterhält sich, es wird dabei gekocht und man sitzt eigentlich auch nachher eher am Esstisch und nicht mehr wie früher an der Polstergruppe. Und ich glaube, die Leute leisten sich heute eher einen großen Esstisch für 8 Personen, wenn es die Raummöglichkeiten bieten, als zum Beispiel eine Polstergruppe, wo 8 Leute Platz finden.
Und früher hat man ja Küche, eben, Sie haben es gesagt, 70er Jahre, die Kitchenette, einfach geschaut, dass man die Türen zumachen kann, wenn Gäste kommen, dass die ja nicht in die Küche hineinschauen. Welches ist Ihr Lieblingsraum, Werner Lehmann, in Ihrem Wohnbereich, wo Sie daheim sind?
Ja, also bei uns in dem Haus, wo ich wohne, stammt aus den frühen 70er Jahren, ist natürlich noch nicht so das Einraumkonzept. Ich habe auch gerne gewisse Rückzugsräume, also es muss gar nicht ein großer Raum sein, sondern eine kleine gemütliche Ecke, wo man sich zurückziehen kann, wo man ein Buch lesen kann, wo man für sich sein kann. Und ich glaube, diese Tendenz wird auch wieder ein bisschen aufkommen, wenn die Räume riesig groß werden, immer größer, dass sich die Leute heute auch wieder ein bisschen zurückziehen. Und das Wohnzimmer könnte fast zu einer Art Rückzugsort werden. Also das heißt, es muss gar nicht mehr groß sein, es muss eher intim und klein sein und dort fühlt man sich auch wohl.
Hauptsache gemütlich. Ja. Und gemütlich wird es ja vor allem auch mit der Inneneinrichtung. Was sich da verändert hat, seit den 60er Jahren, wo man noch Tapeten hat mit ganz wilden Mustern, über das reden wir in ein paar Minuten.
We got it together, didn't we? We've definitely got our thing together, don't we, baby? Isn't that nice? Nobody but you and me. We've got it together, baby.
Erinnern Sie sich einmal kurz zurück, Ihr Kinderzimmer. Haben Sie ein Zimmer gehabt, das Sie vielleicht noch mit zwei oder drei anderen Geschwistern geteilt haben? Wie war es eingerichtet? Also, meins in den 70er Jahren hat so einen grünen Teppich gehabt, mit so einem trümmeligen Müsterli. Und die Tapete war nicht viel besser gewesen. So gelb-braun mit irgendeinem Muster, da kann ich mich gar nicht mehr richtig daran erinnern. Total im Trend gewesen, bin sehr stolz gewesen auf mein gelb-braun-grüne Zimmer. Und vor allem die orange Bettdecke war dann quasi noch das Tüpfli auf dem Ei gewesen. Die Zeiten haben sich verändert, heute sieht fast alles anders aus. Und wir machen einen Streifzug miteinander durch die Inneneinrichtung der letzten Jahre. 60er, 70er, 80er, 90er. Den Streifzug machen wir zusammen mit dem Werner Lehmann. Er ist Chefredakteur von der Zeitschrift Raum und Wohnen. Werner Lehmann, 60er Jahre. Was war damals im Trend, was um die Inneneinrichtung gegangen ist? Was hat man müssen haben, um dabei zu sein?
Ja, Sie haben es ja schon gerade gesagt, es durfte sehr bunt sein, es durfte wild sein. Es waren natürlich noch die Auswüchse der 68er Generation, die sich natürlich damals von dem bürgerlichen Wohnen der Eltern befreit hat, das noch durch die Nachkriegsgeneration, durch die Nachkriegszeit bestimmt wurde. Mit den 68ern setzte eigentlich ein Anti-Wohnen ein, also man lebte in Wohngemeinschaften, man lebte mit Möbeln vom Brockenhaus und es war eigentlich sehr bunt gemischt.
Und in den 70er Jahren, wie hat sich denn das weiterentwickelt?
Ja, es setzte dann eigentlich so Mitte der 70er Jahre, ich möchte das mal, der Begriff, ich glaube, ich kann es sagen, IKEA-Generation ein. Das war natürlich das erste Mal eine Trendwerdende hin zu den bekannten Kiefernmöbeln, die ja, glaube ich, viele kennen. Und damit setzte natürlich auch ein erstes Markenbewusstsein ein, auch als erstmal eine gewisse Wohnidee begann in diesen 70er Jahren.
Und 80er sind dann so unter dem Motto Design gestanden, was die Inneneinrichtung betroffen hat?
In den 80er Jahren begann natürlich der Siegeszug des Designs. Das wurde zu einem Allerweltsbegriff. Es war natürlich eine Zeit der bunten Experimente. Es musste möglichst wild sein. Es war auch ein bisschen technoid, modern. Es musste kühl sein. Man hatte Chromstahl, man hatte weiß glänzende Böden. Das war eigentlich so ein bisschen die 80er Jahre.
Es klingt ein bisschen wie heute, aber wir springen noch nicht so weit, sondern bleiben noch bei den 90er Jahren. Was hat man dort für Trends gesetzt?
Die 90er Jahre waren sicherlich eine Zeit der Reduktion. Ich möchte das mal in der Architektur nennen. Langsam setzte sich der Sichtbeton durch in den Räumen. Man tapezierte nicht mehr, sondern man zeigte die Denken Natur in Sichtbeton. Und es setzte eine langsame Reduktion ein, auch der Materialien. Also es ging hin wieder zu einfachen Hölzern, hellen Hölzern vor allen Dingen und zu einem doch sehr minimalistischen Stil.
Würden Sie jetzt sagen, dass sich bei der Inneneinrichtung auch die Stimmung von einer Gesellschaft widerspiegelt?
Das ist immer sehr schwer zu sagen. Sicherlich, ich glaube, es sind immer Zyklen zwischen eher üppig, dann wieder sparsam, was sich immer wieder abwechseln wird. Dies ist jetzt auch eigentlich, möchte ich mal sagen, seit den 2000er oder die letzten 10 Jahre hat wieder ein Trend hin zu mehr Üppigkeit, hin zum Dekor stattgefunden. Um es mal salopp zu sagen, man hängt heute an eine Betondecke aus Sichtbeton einen Kronleuchter auf. Und dieser Mix, das ist natürlich für die letzten 10 Jahre interessant.
Und der Kronleuchter, der kann unter Umständen aus der Brockenstube sein.
Genau,
oder?
Ja.
Was gibt's denn, wenn Sie so vorausschauen, was denken Sie, wie entwickelt sich das noch? Was gibt's für Trends?
Ich glaube, zurzeit dieser Trend zu Mustern, Dekoren hält an. Es zeigt sich vor allen Dingen auch Tapeten, wie Sie auch schon gesagt haben, sind wieder en vogue. Auch der geblümelte Polsterstoff taucht wieder auf. Möbel, die noch vielleicht vor 10 Jahren in einem Stoff Uni gezeigt werden, werden wieder heute mit bunten, blumigen Mustern gezeigt, was vor 10 Jahren undenkbar wäre. Aber heute finden solche Möbel wieder als Einzelstücke Einzug in die Wohnung.
So nach dem Motto, es gibt nichts Neues unter der Sonne.
Das ist richtig.
Danke vielmals, Werner Lehmann, Chefredakteur von der Zeitschrift Raum und Wohnen. Danke allen Gästen im Treffpunkt und Ihnen fürs Zuhören.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.